Sie hören eine Predigt von Pfarrer Dominik Reifler der Gellertkirche Basel.
Heute geht es in der Predigt um die Geschichte von Naaman, einem grossen syrischen Heerführer. Zu finden ist die Geschichte im Buch der zweiten Könige in Kapitel 5. Zum Start lese ich den ersten Vers. Naaman, der oberste Heerführer von Syrien, war ein ausgezeichneter Soldat und Stratege. Er genoss hohes Ansehen und der König schätzte ihn sehr. Hatte doch der Herr durch Naaman den Syrern zum Sieg über die Feinde verholfen. Doch Naaman war aussätzig.
Ja, bevor wir zur Fortsetzung von dieser Geschichte kommen, möchte ich euch noch kurz erläutern, was das auf sich hat mit dem Alphasonntag. Wir haben ja jedes Jahr in der Gellerkirche zwei Glaubensgrundkurse, wo alle kommen dürfen, die interessiert sind. Und die Kurse heissen eben Alpha Life. Und wir treffen uns 10-mal an einem Freitagabend, jetzt ab dem 5. September. Wir essen etwas Feines zur Nacht. Und dann werden wir einen Impuls hören zu einem Grundthema vom christlichen Glauben. Dann gibt es eine Pause mit Dessert, Kaffee, Tee. Und dann wird noch in kleineren Gruppen diskutiert. Das ist das, was wir am Alpha Life-Kurs machen. Und jetzt möchte ich euch gerne ein paar ehemalige Teilnehmer vorstellen, die einmal so einen Alpha-Life-Kurs gemacht haben. Und als erstes bitte ich gerade für Nicole und den Norman Humm. Genau. Er hat das weisse Hemdli anlegen sollen. Nein. Alles gut. Ihr habt vor vielen Jahren den Alpha Life Kurs besucht und ich sage jetzt das einfach mal so, ihr habt, wahrscheinlich hättet ihr das dann im Nachhinein so gesagt, Jesus gesucht und ihr seid auch nicht in einer ganz einfachen Situation gewesen, aber sagt doch selber ganz wenige Worte zu dem Thema, wenn ihr überhaupt dazu gekommen sind.
Ja, guten Morgen miteinander. Es geht fast nicht ganz wenig. Gell? Ich muss ein bisschen ausholen. Wir sind 1999 ins Geller gezögelt mit unseren Söhnen, Raphael und Samuel. Und der Raphael, also wir haben eine Einladung gekriegt, ans Weihnachtsmusical von Bea und Bruno Waldvogel. Nachher hat es geheiss, alle Kinder, die 5 sind und einen Brunzlestern möchten und in die Sonntagsschule, die dürfen führen kommen. Und unser Sohn ist aufgestanden und hat gesagt, jawohl, das mache ich. Und wir haben dann gedacht, aha, okay, jetzt müssen wir im Predigten sitzen und er ist in der Sonntagsschule. Wir haben dort ganz, ganz grosse Eheprobleme gehabt. Die Predigten sind sehr gut gewesen für uns. Wir haben kurz darauf Abend die Einladung gekriegt, den Alpha-Life-Kurs von Bea und Bruno Waldvogel. Und wir sind dann in der Alpha-Life und haben wirklich gemerkt, dass wir Jesus unsere Lebenstüren aufmachen wollen. Wir sind beide zusammen gleichzeitig zum Glauben gekommen. Und ich habe dann einer lieben Freundin angerufen und gesagt, los, wir machen jetzt den Alpha-Life-Kurs. Und dann hat sie von heulen und hat gesagt, los, Nicole, ich habe 6 Jahre für euch gebetet. Habe vor 2 Wochen gesagt, jetzt mag ich nicht mehr, jetzt musst du schauen. Und dann habe ich angerufen und gesagt, wir machen jetzt den Alpha-Life-Kurs. Es ist nicht sofort besser gewesen in der Ehe, aber wir haben mit Jesus zusammen sind wir in der Eheberatung. Und er war einfach der, der uns bis heute zusammengehabt hat. Mhm. Und jetzt dürfen wir nächsten September 32 Jahre Hochzeit feiern.
Merci. Ist aber gleich immer noch manchmal anstrengend. Der Alpha hat bei uns bewirkt, dass dann aus meiner Familie meine Mama und meine Schwester auch mal in Alphalei sind. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht genau, weil sie sind von sich ausgegangen, etwa glaube, 2-3 Jahre später, haben auch Jesus gefunden und haben dann im Hauskreis auch Anschluss gefunden und sind dann lang gegangen. Und ich muss sagen, für mich ist das ganz wichtig gewesen, weil meine Mama ist dann schwer krank geworden. Mhm. Und im 2011, auch wieder während meinem Alpha-Kurs, wo wir zwei als Leiter begleitet haben, hat so oben meine Schwester angerufen, wo wir da rausgelaufen sind, hinten. Und hat gesagt, du, Mami, geht's nicht gut. Dann haben wir umgekehrt. Und, also meine Schwester ist Pflegerin. Sie kennt so Situationen, wo schwierig sind. Mhm. Und dann haben wir umgekehrt und sind zum Bruno gegangen und haben gesagt, du Bruno, könntest du mitkommen? Mami, geht's nicht gut. Und in seiner Nacht haben wir Abschnitt nehmen von ihr. Mit Gebet und Gesang. Und Bruno damals. Und das ist für mich wie einfach viel leichter gewesen, denen können Abschied nehmen, so in dieser Form. Weil ich gewusst habe, wo sie hingeht. Genau. Dann haben wir noch weitere Alpha-Life-Kurse begleitet, als Leitung einfach, zusammen oder einzeln. Und sind dann in den letzten beiden Alpha-Life, die wir gesehen sind, ist noch eine online gewesen. Und eine ist dann wieder normal, physisch gewesen. Und aus denen heraus ist eine grosse, gute Connect-Gruppe entstanden, wo wir gemeinsam mit unseren Freunden den Löwenbergers heute noch leiten.
So eine schöne Geschichte. Danke vielmals. Jetzt, ich würde sagen, mit dem Klatschen warten wir bis ganz am Schluss. Es ist nämlich weitergegangen. Irgendwann hat der Raphael sich gesagt, das ist euer älterer Sohn. Ich glaube, ich gehe einmal in den Alpha Life. Und er hat eine sehr gute Freundin gehabt, damals, die jetzt seine Frau ist. Und die ist, ich weiss gar nicht, ob es erst oder das zweite Mal auch an den Alpha Life gekommen. Und die sind heute auch da. Und ich lade euch herzlich ein, auch auf die Bühne zu kommen. Also, ihr seht, es ist eigentlich ein Familientreffen. Schön, dass ihr auch dabei seid. Genau, also wirklich ein wunderschönes Familientreffen. Aber es ist ja so, dass wir gehört haben vom Norman und der Nicole, sie haben zwei Söhne. Und irgendwann hat der Joshua gefunden, ich komme doch auch an Alpha Life. Und der hat, der Samuel, oh, Entschuldigung, ach je. Entschuldigung, streichen. Ab dem Livestream, nein. Und er hat eine Freundin, aber die heisst schon Selin, oder? Das ist schon richtig, oder? Also gut. Und die sind auch an Alpha Life gekommen, die sind auch da. Und ich lade auch euch herzlich ein, zu dieser Family Reunion führen zu kommen. Und was sehr toll ist, auch Raphael und Leo haben eine Connect Group. Und auch der Samuel und Selin sind in dieser Connect Group jetzt. Jetzt ist es noch nicht ganz fertig. Jetzt ist es ja so, dass Leo hat ja auch Eltern. Und irgendwann haben die Eltern gefunden, ja, wir könnten ja eigentlich auch mal Alpha Life besuchen, weil es schwärmen ja so alle davon. Also sind sie auch gekommen. Und das sehen wir jetzt da oben im letzten Bild, weil sie sind leider verhindert, zum heute kommen. Aber sie würden eigentlich auch noch da stehen. Also, und das hätte ich euch gerne mal gezeigt. Einfach, dass wir verstehen können, dass Gott in einer Familie eine Segenslinie zeichnen kann. Und dass das etwas ist, das nicht nur fürs Hums reserviert ist, sondern durchaus auch für uns, die jetzt sich da zuhören und zuschauen und denken, das wäre doch eigentlich noch etwas. Und ich bin mega froh, dass Gott das tut in eurer Familie. Und ich bin sicher, es geht noch weiter. Wir werden einmal schauen. Und ich ermutige euch einfach mit dem, ladet eure Verwandten alle am nächsten Alpha-Life-Kurs am 5. September. Und dann werdet ihr auch mal bei mir dürfen auf der Bühne stehen und das Familientreffen feiern. Ganz herzlichen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Wir fahren fort mit dieser Geschichte vom Naaman und ganz am Schluss werdet ihr vielleicht noch mal merken, dass das irgendwie dann einen Zusammenhang hat. Also, wenn es nicht so passiert wäre, dann gäbe die Geschichte mit dem General Naaman eine wunderbare Vorlage für einen dramatischen Roman. Wir lesen vom Naaman, einem Vier-Stern-General, Heerführer vom syrischen Heer, dass er ein erfolgreicher Berufsmann war. Als Heerführer gibt es wahrscheinlich nichts Besseres, als wenn man, ich muss ja Hochdeutsch reden, ein guter Soldat und ein guter Stratege ist. Deshalb war er ja für seinen König so wertvoll. Also wir könnten eigentlich sagen, in Naamans Leben war doch alles gut. Aber es hatte da so einen lästigen Gumminoppen. Ein schlimmer Gumminoppen, nicht einfach nur ein Gumminoppen, er hatte Aussatz. Und ich habe mich dann gefragt, ihr wisst ja, Aussatz, also das ist eben nicht etwas Kleines, es hat verschiedene Arten von Aussatz gegeben, aber eines war ihnen allen gemeinsam, es war eine lebensgefährliche Krankheit. Und ab einem gewissen Stadium musste man sich schon sehr früh fernhalten von allen anderen Menschen, weil es auch sehr ansteckend war. Und jetzt ist es ja zum Glück so, dass wir nicht alle Aussatz oder Gumminoppen haben. Aber es ist doch oft so, dass wir sagen, es geht mir eigentlich ganz gut. Ich bin glücklich. Aber da ist noch was. Und das kann derart nerven, dass es unser ganzes Glück einzutrüben scheint. Versteht ihr? Da habe ich ein afrikanisches Sprichwort gehört. Es geht immer um Einfluss und auch die kleinsten Persönlichkeiten können Einfluss haben. Hast du schon mal eine Nacht mit einer Mücke verbracht? Also, vielen von uns geht es so, es geht gut, aber da ist doch was. Das kann größer oder das kann kleiner sein. Aber es bewegt uns. Vielleicht hast du Sorgen, wie sich dein Sohn entwickelt, wie sich deine Tochter entwickelt. Vielleicht hast du Sorgen in Bezug auf deine älter werdenden Eltern. Vielleicht hast du Pech in der Liebe. Vielleicht steht deine Arbeitsstelle neu zur Disposition wegen den neuerlichen Entwicklungen und, und. Wie das auch sei, deshalb kannst du nicht einfach entspannen und dich am Leben freuen. Bei Naaman war es, wie gesagt, mehr als ein Schatten. Er konnte nun seine Krankheit nicht mehr verbergen und musste zu seinem Arbeitgeber, zu seinem Boss, zu seinem König gehen, und dieses Coming-out machen, ich habe Aussatz. Und das war eigentlich klar, dass er früher oder später seinen Posten abgeben musste, seine Berufskarriere an den Nagel hängen und sich absondern vom Rest der Gesellschaft. Und ich finde, wir können, und das ist der Clou dieser Geschichte, wir können von diesen vielen Personen, die eine Rolle spielen in dieser Geschichte, viel lernen. Und das Erste, was wir von Naaman lernen können, ist, dass er sein Leiden nicht für sich behielt. Er fraß das nicht in sich hinein, er machte keine gute Miene zum bösen Spiel, sondern er war transparent, er ging zu seinem König und sagte, schau, so ist die Situation. Das ist die Wahrheit. Und oft leiden wir ja, weil wir das genau nicht machen. Wir haben da etwas und das arbeitet in uns und es frisst sich in uns hinein und wir sind nicht transparent und können das nicht loswerden. So. Und denkt doch kurz nach, gibt es sowas in eurem Leben? Wir machen eine ganz kurze Pause. Gibt es was, was es eigentlich besser wäre? Ich würde es nicht in mich hineinfressen, sondern jemandem sagen, das kann auch ein Seelsorger oder eine Seelsorgerin sein. Ganz kurz zum Überlegen. Gut, wir gehen weiter zur Dienerin der Frau Neumanns. Sie war ein israelitisches Mädchen. Hey, auch sie hatte kein einfaches Leben. Sie wurde auf einem der Raubzüge entweder von den Syrern selber oder von Beduinen gekidnappt, von ihrer Familie weg, aus Israel weg, nach Syrien verschleppt und dort der Frau Neumanns verkauft als Dienerin und Haushalthilfe. Dort arbeitete sie nun und sie wusste nicht, ob sie je zu ihrer Familie zurückkehren kann. Und wir haben heute auch in unserer Gellerkirche Menschen, die genau dieses Schicksal erleiden. Sie mussten flüchten aus ihrem Land, sie wurden nicht gekidnappt, aber sie mussten flüchten und sie wissen nicht, ob sie ihre Eltern, ihre Verwandten, Freunde je wieder sehen werden, wo sie herkommen. Aber diese junge Frau hatte den Mut, Neumanns Frau, also ihrer Chefin und auch Neumann, zu sagen, wenn ihr doch nur zu unserem Propheten in Israel gehen könntet, der könnte dir helfen, Neumann. Also sie machte auf ihren Glauben aufmerksam und zwar in einer deutlich suboptimalen Situation. Du bist gekidnappt worden von Fremden und musst jetzt für die arbeiten und bist auf Gedeih und Verderb ihnen ausgeliefert. Und du sagst in diesem Moment, da ist ein Gott. Und ihr könnt von ihm Hilfe bekommen. Wow. Lasst uns darüber nachdenken, wo gibt es für dich diese Gelegenheit, wo du in einer optimalen oder sogar in einer suboptimalen Situation auf Gott aufmerksam machen kannst. Auch wenn du keine entsprechende Position hast, wie das Mädchen auch nicht gehabt hat. Und letztlich, wir nehmen es vorweg, rettete das Neumann das Leben. Wir kommen zum syrischen König. Also ich finde, er macht eine bessere Falle als der israelitische. Der hat nämlich mit Wohlwollen auf die Bitte Neumanns reagiert. Da gibt's einen Propheten, kannst du mich mal dorthin schicken? Der hat gesagt, ja, das mache ich, weil ich dich schätze und ich gebe dir noch eine kleine Aufmerksamkeit von 360 Kilogramm Silber und 96 Kilogramm Gold mit und 10 Festkleidern, umgerechnet heute zwischen 6,5 und 8, sage ich es richtig, 6,5 und 8,75 Millionen Franken. Ohne die Festkleider, da waren auch noch Edelsteine, kann man jetzt nicht dazu rechnen. Und jetzt geht dieser Neumann mit seinen Elitesoldaten und dem ganzen Tross, was da alles mitgeht, nach Israel und geht nicht zum Propheten, wir wissen nicht warum, aber sie gehen zum König, sie gehen mal zum Boss, oder? Und dieser Neumann überbringt König Joram ein ganz kurzer Brief mit von einem ganz mächtigen Mann und der Brief heißt, der Mann, der dir diesen Brief überreicht, ist mein Diener Neumann. Ich habe ihn zu dir gesandt, damit du ihn vom Aussatz heilst. Okay. Auf jeden Fall trifft Joram fast den Schlag. Der will Streit anfangen mit mir. Das ist doch Gottes Sache, ob jemand lebt oder stirbt. Was kann ich da schon tun? Ich Armer. Und trotz seines aufschreist, können wir etwas lernen von Joram. Er klagte. Es gibt eine Kunst zu klagen. Verstehst du, da bringst du, was dir auf dem Herzen sitzt, raus aus dir. Ich sage jetzt nicht all den Nörglern unter uns, nörgelt schön, sondern bringt eure Klagen, das ist umwelttechnisch am besten, direkt zum Kreuz. Nicht zur Ehefrau, nicht zum Ehemann, nicht zum Arbeitskollegen, direkt zum Kreuz. Das ist der Filter und den Rest darf ihr dann den anderen erzählen. Das hat er gut gemacht. Er hat es einfach mal rausgelassen, nicht wahr? Und ich frage mich, wie oft wir unsere Ängste in uns hineinfressen. Wir können was lernen von Joram. Jetzt kommt Elisa, der Prophet. Er hörte von der Angst Jorams, vom kranken, feindlichen Heerführer. Und wir werden jetzt versucht zu sagen, der hat absolut cool reagiert. Aber es war viel mehr als cool. Ich lese es euch vor. Warum bist du so aufgebracht, sagt er, lässt er zum König ausrichten. Schick diesen Mann zu mir. Er soll erkennen, dass es hier in Israel einen Propheten des wahren Gottes gibt. Punkt. Elisa lebte nicht so sehr in der Denkweise der Welt und ihrer Logik, sondern in der Denkweise und Logik des Himmels. Er dachte also nicht wie Joram, uff, dieser Druck, da kommt jemand mit einer unheilbaren Krankheit, was kann ich da schon tun? Wir sind verloren. Sondern er dachte, ich bin Elisa, von Gott berufen, ich diene dem Gott, dem alles möglich ist und die Logik des Himmels ist, im Himmel gibt es keine kranken Menschen. Johannes 6, 27, hören wir das anders, aber ähnlich. Jesus sagt, müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Elia weiß, dass die Logik des Himmels stärker ist als die Logik der Welt. Denn die Logik der Welt heißt, alles stirbt. Wenn wir Jesus fest vertrauen, dann gibt er uns ein Leben, das hier beginnt, aber auch nach unserem Leben weitergehen wird mit Jesus. Das heißt, Elisa lebte ganz konsequent aus diesem Vertrauen heraus und sagte deshalb etwas ganz Normales, Logisches, was nicht mal cool war. Versteht ihr es? Wir denken oft nicht in der Logik des Himmels. Jetzt kommen wir nochmals zu Naaman. Er hielt nun mit seinem ganzen Tross vor dem Haus des Propheten, ließ anklopfen. Doch dieser machte nicht mal die Tür auf und kam raus. Nein, der schickte seinen Gehasi. Der heißt so. Gehasi. Geh an den Jordan, lässt der Prophet durch Gehasi ausrichten, und tauch dich 7-mal im Wasser unter, dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Aber Naaman war nicht amused, nicht erfreut über diese Situation. Er schimpfte und war in seinem Stolz verletzt. Ich hätte schon erwartet, dass der Prophet persönlich rauskommt und seine Hand hebt und über meinen Orten des Aussatzes leicht schwingt und ein gewisses Bremborium vorführt, denn ich bin ja schließlich nicht niemand und ich bin auch nicht mit leeren Händen gekommen. Naaman will nach Hause. Sein Stolz und seine Vorstellung, wie etwas zu geschehen hat, waren ihm im Wege für seine Heilung. Versteht ihr? Und ich frage mich immer wieder, auch selber, wo ist mein Stolz oder meine Vorstellung, wie etwas zu geschehen hat, mir im Wege für das, was Gott tun will? Und dann kommen die Diener. Ich liebe die Diener. Sie kennen ihren stolzen, aber doch verwundbaren Boss. Aber sie wollen das Beste für ihn. Sie sprechen ihm zu, dass er doch auch etwas Schwieriges erfüllt hätte. Na klar, hätte ich doch getan. Nun müsse er ja nur etwas Einfaches tun. Sich im Jordan 7-mal ins Wasser tauchen. Sie ermutigten ihn, versteht ihr? Freunde, wie viel können wir bewirken, wenn wir Menschen ermutigen? Oft ist es nicht so schwierig für uns, es zu tun. Aber es kann sehr viel bewirken in einem Menschen. Wie auch bei Naaman. Denkt darüber nach, wo sind wir in der Position, andere Menschen zu ermutigen, doch ihren Stolz beiseite zu lassen und das Richtige zu tun. Ich bin ganz sicher, in der nächsten Woche haben wir dazu alle Gelegenheit. Jetzt kommt nochmals Naaman, aber ich sage, der bessere Naaman, er demütigte sich jetzt. Er tauchte sich tatsächlich unter. Er wurde gehorsam gegenüber dieser Anweisung des Propheten, auch wenn er nicht mal selber rauskam. Er tauchte sich unter. Nicht ein-, zweimal, versteht ihr, sondern genau 7-mal. Und dazu musste er seine ganze Uniform abziehen. Der hatte nur noch seine Unterhosen an oder was das war damals. Und da taucht er sich da runter, versteht ihr? Und da denkst du doch, okay, 7-mal, 1, nichts genützt. 2, nichts genützt, oder? 6, nichts genützt. 7, und dann kommt der Schock. Seine Haut ist wie die eines Babys. Ihr könnt es nachlesen, wie die eines kleinen Kindes, heißt es in der Übersetzung. Der ist total schockiert. Und alle sehen es. Sein ganzer Trost, der mitgenommen ist, sie sind alle sprachlos. Das interpretiere ich jetzt, das steht nicht in der Bibel. Na, jetzt läuft er zurück, vergisst alle Formalitäten, seinen ganzen Stolz, poltert an die Tür von Elisa und will ihm danken und ihn endlich mit diesen Geschenken überhäufen. Wir können es ja nachvollziehen, der ist doch dankbar. Und jetzt kommt Elisa raus. Und sagt, nein, ich nehme keine Geschenke. Das hat eine tiefe Bedeutung, versteht ihr? Wenn er jetzt einfach die Geschenke genommen hätte, hätte er gesagt, ich habe einen Deal gemacht. Ist kein Deal. Nur Gutes für dich, du kannst nichts geben. Und versteht ihr, er war alleine im Jordan. Er kann nicht mal sagen, ja, das war psychosomatisch, weil der Prophet dabei war. Da war niemand. Nur der Jordan, Gott und Naaman. Und versteht ihr, das ist da, wo Gott uns haben will. In der Einsamkeit nur du und Gott. Und da begegnet er Naaman. Und das verändert sein ganzes Leben. Wow. Und jetzt geschieht viel mehr mit Naaman, als man zunächst denken würde. Er sagt nicht, danke vielmals für die Heilung, dann nehme ich halt meine Geschenke wieder nach Hause, aber ich bin gesund, sondern er realisiert, es gibt nur einen Gott, und zwar denjenigen in Israel. Versteht ihr, das heißt, dass er vorher schon andere ausprobiert hat bei sich zu Hause. Und es hat nichts genützt. Jetzt kommt er zu dem Israels, und ist gesund. Und deshalb sagt er das auch. Jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer in Israel. Und Freunde, das stimmt immer noch. Das ist immer noch wahr. freundlicherweise hat er sich auch uns erbarmt. Aber es ist der Gott Israels. Und er ist nicht nur gesund, sondern jetzt will er diesen Gott anbeten, ihm opfern. Und er denkt, wenn ich jetzt wenigstens ein bisschen Erde mitnehmen kann, von dieser Erde, wo die Israeliten ihren Gott anbeten, dann kann ich auch den Gott Israels anbeten in Syrien. Darum braucht er Erde. Und er fragt, darf ich ein bisschen Erde mitnehmen? Und Elisa sagt, okay, mach das. Geh in Frieden. Und versteht ihr, das ist das Herz Naamans. Das ist berührend, was der macht. Er hat es noch nicht ganz verstanden, dass das auch ohne Erde geht. Aber versteht ihr, wir spüren was von seinem Herzen. Ja, und bei Humus, und jetzt dürfen wir nochmals dieses Bild sehen. Genau, fing es nicht anders an, als sie, sagt es das ganz zusammengefasst, wir haben die wunderschöne ausführliche Ausführung gehört, als dass sie in ihren Herzen Gott suchten, ihn um Hilfe baten für ihre Ehe und es geschah noch viel mehr. Und sie lernten diesen wunderbaren Gott kennen und daraus kommt diese schöne Geschichte, die wir sehen. Und jetzt frage ich dich, warum denkst du, dass Gott nicht auch durch dich eine solche wunderbare Geschichte schreiben kann? Wieso denkst du das? Wenn du Hilfe von ihm brauchst, wieso suchst du sie nicht bei ihm, wo du sie finden kannst? Denn das ist verbrieft. Wer ihn sucht, findet ihn. Das wissen wir, das steht so in der Bibel. Und du hast noch eine weitere Möglichkeit. Du kannst ihn suchen kommen mit uns am kommenden Kurs, beginnend am 5. September. Dann können wir ihn zusammen suchen. Amen. Amen.